Ich sitze hier momentan mit Clemens zusammen in. Ich sitze hier momentan mit Clemens zusammen in der Neustadt. Clemens arbeitet auf See und in dem Seegebiet, welches uns auch im Seminar zu den bremischen Häfen interessiert, nämlich der Nordsee. Ich probiere von Clemens gleich herauszufinden, wie seine Arbeit aussieht, warum er sich dazu entschieden hat, auf See zu gehen, möchte von ihm aber auch von der Veränderung erzählt bekommen. Inwiefern hat sich der Seebetrieb gewandelt? Clemens ist zwar noch in der Ausbildung, aber seine KollegInnen werden sicher erzählen und manches davon wird auch im Subtext dessen, was Clemens hier sagt, beantwortet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview und meine erste Frage ist: Clemens, wer bist du?
Ich bin Clemens, ich bin 21 Jahre alt, komme aus Hagen, das ist bei Dortmund, und arbeite mittlerweile beim Wasserstraßenschifffahrtsamt Wilhelmshaven, mache da meine Ausbildung als Schiffsmechaniker.
Warum denn da? Also, weil Schiffsmechaniker kann man doch sicher bei Reedereien werden,
Ja,
oder?
also Schiffsmechaniker kann man eigentlich bei jeder größeren Reederei werden, aber halt auch bei den Ämtern. Ich habe mich auch fast überall beworben, weil ich doch relativ planlos da rangegangen bin und hatte dann aber im Vorstellungsgespräch das beste Gefühl beim WSA Wilhelmshaven. Und dann kam das noch dazu, dass ich dann erfahren habe, dass ich da Wochenschicht fahre. Das heißt, ich bin eine Woche an Bord, habe eine Woche frei und das kann eine Reederei nicht bieten, diesen Luxus.
Wie läuft es sonst? Kannst du erzählen, wie das normalerweise wäre als Schiffsmechaniker?
Also normale Schiffsmechaniker-Ausbildung auch bei einer privaten Reederei, fällt mir als bestes Beispiel Hapag-Lloyd ein, größte deutsche Reederei. Bei denen läuft das so, dass man 2 bis 4 Monate immer an Bord ist und die Hälfte der Zeit dann frei hat, also im 2 zu 1 ungefähr fährt, die halbe Zeit der Fahrzeit an Land.
Und da war dir aber klar, das ist dir nichts. Warum? Hattest du da keinen Bock drauf?
Ich wusste gar nicht, dass ich da keinen Bock drauf habe, hab's aber dann bemerkt, dadurch, dass ich dieses eine Woche Ding so unglaublich gut fand, weil eine Woche weg sein war genau mein Ding, vielleicht auch mal 2 Wochen, aber dann auch wieder zurückzukommen und seine Freunde wieder zu sehen, war mir so wichtig, dass ich gesagt habe, irgendwie 2 bis 4 Monate ist mir dann doch zu lange. Und dann lieber in kurzen Abständen dann regelmäßig.
Kannst du so beschreiben, also du fängst jetzt morgen an zu arbeiten, morgen früh.
Ja.
Wann stehst du auf? Wie sieht es aus? Wann legt ihr ungefähr ab? Was ist so der Alltag?
Morgen stehe ich so um 7 auf, 7 Uhr, werde um 8 Uhr hier losfahren. Dann bin ich ungefähr um 8:45 bei uns am Bauhof. Wir müssen spätestens um 10 Uhr da sein. Um 10 Uhr ist Schichtwechsel von der alten Schicht. Und dann gehen wir an Bord, dann wird erstmal Proviant geladen, dann werden noch vielleicht Tonnen oder Bojen an Bord geholt, alles was halt so anliegt für die kommende Woche. Und dann wird meistens noch so ein bisschen alltägliches Zeug gemacht. Erstmal die Übergabe von den Maschinisten und von der Brücke, richten unsere Kammer ein. Und dann geht es meistens so gegen 14, 15 Uhr raus auf die Nordsee.
Du hast gesagt, das ist fürs Schifffahrtsamt, ne?
Ja,
Hafenschifffahrtsamt.
Wasserstraßenschifffahrtsamt.
Was machen die noch so? Oder erstmal, was macht ihr und was machen die sonst noch so?
Also wir sind in dem Fall im Wasserstraßenschifffahrtsamt zuständig für die Unterhaltung der Schifffahrtsstraßen, der Schleusen in der Nordsee. Zudem noch haben wir noch polizeiliche Aufgaben. Also seedienstpolizeiliche Aufgaben kann man ungefähr mit dem Ordnungsamt vergleichen. So, wenn die großen Schiffe nicht im Fahrwasser fahren, verteilen wir Strafzettel so ungefähr. Also wir sind jetzt nicht richtig Polizei, Ordnungsamt halt. Dann sind wir noch für die Ölbekämpfung, Brandbekämpfung zuständig und sind Teil des Havariekommandos Nordsee. Da geht es darum, dass Schiffe, die in Havarie geraten, die Personen und das Schiff im besten Fall gerettet werden, damit es halt nicht zu Umweltkatastrophen kommt. Dieses Havariekommando wurde auch gegründet aufgrund eines Unfalls in der Nordsee, der Pallas. Das war ein Schiff, das in Brand geraten ist und auf einer ostfriesischen Insel gestrandet ist. Und mittlerweile sind wir halt auch Teil davon, um halt Schiffe in Havarie zu retten.
Weißt du ungefähr, wann es war?
Pallas war, glaube ich, 98 oder 99.
Okay, also so lange gibt es das noch nicht.
Nee, das gibt es noch nicht. Und zu dem Zeitpunkt gab es halt gar keine Koordination wirklich. Und mittlerweile gibt es halt eine feste Koordination, auch mit der DGZS zusammen, Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, und den Anrainerstaaten auch noch. Ja.
Hattest du da schon mal was? Also ist da schon was passiert, ein Schiff in Havarie, was du mitbekommen hast?
Wir haben ein paar Einsätze schon gehabt, aber es läuft meistens so ab, dass ein Schiff, sobald es irgendwie auf Drift ist oder sowas, also sobald es sich gerade nicht mehr steuern lässt, muss es eine Meldung abgeben, dann fahren wir hin. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass die dann das selbst noch unter Kontrolle bekommen. Aber einen richtig, richtigen Einsatz hatte ich noch nicht erlebt. Will man auch eigentlich nicht erleben.
Zumal das ja sozusagen ist, habt ihr da irgendwie eine Zusatzausbildung dazu? Weil das ist ja nicht deine eigentliche Arbeit, ne?
Also, ja, also beim WSA kriegt man diverse Zusatzausbildungen. Das fängt an bei den zusätzlichen Feuerwehrausbildungen, dass man noch Brandbekämpfung nicht nur auf dem eigenen Schiff, sondern auch auf anderen Schiffen betätigen kann. Dann gehört dazu eine besondere Kranausbildung. Da muss man nicht über Zertifikate, aber viel über Lernen an Bord, wie man sich verhält, wenn man ein Schiff in Schlepp nimmt, was man tut, wenn man in Gefahrenbereiche geht, weil Gas austritt. Sowas alles.
Du hast jetzt schon ganz viele so Vokabeln gesagt, die man, glaube ich, nicht so kennt, wenn, also in Schlepp nehmen.
Ja.
Ich hatte noch irgendwas anderes vorhin schon. Wie ist das mit der Sprache? Also, dass die sich verändert sozusagen, ne?
Ja.
Also du hast ja sozusagen eine Art und Weise, wie du jetzt sprichst,
ja,
über deine Arbeit,
ja,
die du ja irgendwie gelernt hast, weil, ja, alle auf der Arbeit so,
ja,
reden. Was hast du da gemerkt? Was war da am Anfang so, oh Gott, was labert ihr?
Wir hatten unsere Ausbildung hat angefangen mit dem Schulblock, wo wir schon sehr viel Grundlegendes einfach gelernt haben, was einem schon so ein bisschen hilft. Aber wenn man dann an Bord ist und jemand sagt zu einem, hol mal das und das, und man ist so, was ist das? Weil man den Begriff nicht kennt, aber das eigentliche Werkzeug zum Beispiel, da muss man schon nochmal nachfragen. Aber eigentlich geht das relativ schnell, so die wichtigsten Sachen zu lernen, das hat bei mir so 1-2 Wochen gedauert. Aber es kommen immer wieder kleine Sachen hinzu, die dann nicht so wichtig sind, aber die kommen dann einfach über die Zeit hinzu. Ja.
Heißt Schiffsmechaniker auch, dass du vor allen Dingen eher unterdeckt bist?
Nein. Also der Schiffsmechaniker ist ein sehr besonderes Ding. Das gibt es nur in Deutschland, diese Ausbildung. Und der Schiffsmechaniker ist da für alle Bereiche da. Der ist sowohl auf der Brücke, sowohl in der Maschine als auch an Deck. Bei den normalen Reedereien gibt es an Deck nicht so wirklich viel zu tun wie bei uns, weil die haben keinen großen Kran unbedingt, die müssen nicht unbedingt schleppen. Bei denen ist es hauptsächlich Maschine. Oder halt Brücke. Auf Brücke ist es entweder als Rudergänger gehen, das heißt, man steuert das Schiff auf Anweisung, oder man fungiert als Ausguck. Das kann man sich wirklich so vorstellen, wie es auch klingt. Man steht mit dem Fernglas da und gibt alles, was man sieht, an den Offizieren im Dienst weiter.
Wie klingt es denn? Gibt es da nicht irgendwie Abkürzungen für das und das auf so und so?
Es ist, oder? Ja, genau. Also man unterteilt vor allem als Ausguck zwischen Steuerbord und Backbord. Und dann teilt man das in Striche ein. Ein Strich sind, ich glaube, 11,25 Grad. Und dann sagt man zum Beispiel Backbord 2 Strich. Und dann gibt man wieder, was man sieht. Das heißt zum Beispiel ein Maschinenfahrzeug in Fahrt. Das ist einfach erstmal ein Schiff, was fährt. Dann kann man natürlich noch genauer sein, in welche Richtung kreuzt es unseren Kurs, fährt es von uns weg, will es uns überholen, also sowas.
Was sagst du, wenn es kreuzen würde?
Jetzt zum Beispiel wäre zum Beispiel Backbord 2 Strich, Maschinenfahrzeug in Fahrt mit kreuzendem Kurs. Ist eigentlich noch relativ unpräzise, dann weiß der Offizier Bescheid, kann selber gucken, wie er uns kreuzen würde, ob das erst hinter uns passieren würde oder ob wir auf Kollisionskurs vielleicht sind oder ob uns vor uns kreuzen würde. Kann dann natürlich noch das Radar zur Hilfe ziehen und damit dann genau schauen, wo sich die Kurse kreuzen.
Was habt ihr für ein Schiff? Du hast jetzt schon gesagt, da gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen, die man mit diesem Schiff machen, ja, kann. Was ist es für ein
Schiff? Unser Schiff ist die GS Mellum, das ist ein Mehrzweckschiff. Das ist knapp 80 Meter lang und halt ausgestattet zur Ölbekämpfung. Das sind zwei große, die heißen Sweeping-Arme. Das sind im Prinzip Arme, die sind seitlich am Schiff, die können ausgefahren werden. Und damit kann dann das Öl von der Wasseroberfläche aufgeschöpft werden und im Schiff dann vom Wasser befreit werden und somit dann das Öl aus der Nordsee gesaugt werden. Dann sind wir ausgestattet zur Brandbekämpfung. Das heißt, wir haben Löschmonitore. Das ist, kann man sich vorstellen, wie bei Feuerwehrfahrzeugen, die großen Löschkanonen auf dem Dach, haben wir mehrere von, um einfach viel Wasser auf andere Schiffe strahlen zu können, wenn es von außen brennt. Dann kommt dazu noch unser Bordkran, der ist vor allem dafür zuständig, wenn wir Tonnenarbeiten machen. Tonnen sind schwimmende Seezeichen, die müssen halt gewartet werden. Oder wenn die Kette reißt zum Beispiel, wenn die abdriften, eingesammelt werden, dann werden die gereinigt und ähnliches. Zuletzt, was für mich das Besondere ist, wir können eine umluftunabhängige Atmosphäre im Schiff erzeugen. Mit einem Gasschutzbetrieb. Das bedeutet, dass wir im Inneren des Schiffes einen Überdruck erzeugen, und das Schiff von außen abschließen und somit, wenn wir in eine gefährliche Atmosphäre fahren, wir weiterhin operieren können, ohne dass gefährliche Gase ins Schiff gelangen können.
Da wird alles dicht gemacht und dann müssen auch, darf niemand mehr dann an Deck sein.
Genau, es müssen alle rein, alle Schotten werden dicht gemacht.
Ja. Du hast gerade von den Tonnen gesprochen, ja. Die abdriften. Ja. Wie findet ihr die wieder? Haben die irgendwie einen Sender? Oder?
Meistens kriegen wir Info von anderen Schiffen, dass die abgedriftet sind. Und dann wissen wir, welche Tonne das ist, weil wir wissen, wo die gefehlt. Und dann schaut man entweder darüber, wie läuft die Strömung. Das heißt, man guckt einfach, wo sie hintreiben muss auf jeden Fall. Teilweise sind sie auch bestückt mit Sensoren.
Und wie kriegt man raus, wie die Strömung läuft? Also,
das sind Wetterdaten. Das läuft hauptsächlich über den deutschen Wetterdienst, über die Verkehrszentrale. Hängt davon ab natürlich, ob Ebbe oder Flut ist.
Ja. Und die sagen euch dann, so da ungefähr müssen sie sein.
Aber es ist dann auch relativ einfach, weil vor allem die Leute auf der Brücke, die Offiziere, kennen das Gewässer ziemlich gut und sehen, diese Tonne da, die gehört da nicht hin, das ist die Tonne, die wir suchen.
Ja, du hast außerdem noch von diesen Armen gesprochen, die das Öl einsaugen. Ja. Wie viel können die so fassen? Also wie, das klingt irgendwie ziemlich abgefahren.
Pumpleistung weiß ich nicht.
Ja.
Wir saugen dieses Öl-Wasser-Gemisch auf und haben dann Separatoren. Separatoren ist im Prinzip über eine drehende Schüssel und dadurch, dass Wasser schwerer ist als Öl, wird es nach außen gedrückt und das Öl sammelt sich hin und kann abgepumpt werden. Dadurch kann man das saubere Wasser dann wieder abgeben und das Öl behalten. Und da haben wir um die 2000 Tonnen, glaube ich, Raum für Öl.
Hast du schon einen Sturm erlebt, so richtigen?
Ja, auf meinem allerersten Turn hatten wir ein Feuerschiff, das abgedriftet ist. Und das mussten wir einfangen. Und da hatten wir knapp 6 bis 7 Meter Wellen. War für uns noch keine Sturmposi. Also Sturmposition ist nochmal, wenn es noch krasser wird.
Ja, das ist immer wieder bei der Sprache.
Ja. Und das war schon echt ordentlich. Also da war ich für den Tag auch ziemlich durch. Da habe ich nicht viel gemacht.
Wie wurde dann mit dir umgegangen?
Ziemlich professionell. Also die haben ziemlich schnell gesagt, leg dich hin, ruh dich aus, haben mir Medizin gegeben. Und dann konnte ich erstmal wieder schlafen. Das war auch echt das beste Mittel. Zusammen mit der Medizin konnte ich dann den Rest des Tages dann von oben verfolgen, wie die das dann genau gemacht haben alles.
Ist es möglich, bei 6 Meter Wellen zu schlafen? Also geht das?
Ja. Also ich glaube, bei 10 Meter oder sowas wird es anstrengend. Dann gibt es einen Trick, dass man sich verkeilt in seiner eigenen Koje. Das heißt, man stellt die Matratze schräg, sodass man nicht rausfallen kann aus dem Bett.
Okay.
Aber bei 6 Metern ist es mehr ein, du bewegst dich halt so ein bisschen hin und her, aber es besteht jetzt noch nicht die Gefahr, dass du rausfällst.
Ja. Auch weil das Schiff 80 Meter lang ist. Ne?
Ja. Also bei einem 400 Meter Containerschiff sind 6-7 Meter Welle, das ist noch sehr entspannter. Einfach weil das Schiff so groß ist, dass es so viele Wellen und so einen Tiefgang hat, dass noch nicht groß viel passiert.
Also wann wird es für so ein Schiff schwierig?
Auch mal so ab 10-12 Meter.
Ja.
Also dann merkt man das auf so einem Schiff auch richtig.
Kommt es auf der Nordsee vor?
Selten. Also im Winter oft, öfter natürlich. Und es hängt ganz stark davon ab, wie der Wind bläst. In dem Fall in der Nordsee ist es vor allem aus Nordwesten, also von England her, weil da ganz viel Wasser ist in die Richtung. Das heißt, die Wellen können sich viel mehr aufbauen. Wenn der Wind vom Land kommt, kann sich einfach nicht so hohe Wellen entwickeln, einfach weil der Wind nicht viel Wasserfläche hat vor sich, weil er erst übers Land fegt und dann erst übers Wasser.
Das heißt, das kann sich nicht so richtig aufbauen,
genau,
die Welle, und
genau.
Das dauert einfach ein bisschen. Wie weit raus fahrt ihr so maximal? Also,
unser Gebiet geht, das heißt bei uns Entenschnabel, wie weit raus genau, weiß ich nicht.
Warum Entenschnabel?
Weil es aussieht wie ein Entenschnabel.
Okay.
Das ist quasi die Grenze der deutschen Hoheitsgewässer.
Okay.
Der ist halt um die deutsche Küste herumgeformt, dann führt er einmal relativ weit raus. Da sind wir aber fast nie. Also eigentlich ist das Weiteste, was wir so im Durchschnitt fahren, Helgoland.
Ja.
Und dann halt rüber bis an die holländische Grenze noch.
Mhm. Weil da sozusagen auch Tonnen sind und Wartungsaufgaben.
Genau.
Zu tun gibt. Du hast auch von Schleusen gesprochen. Welche sind es so?
Also die prägnanteste ist direkt in Wilhelmshaven, die vierte Einfahrt. Das ist die große Seeschleuse. Kommt noch aus Weltkriegszeiten. Ist die größte, die wir im Betrieb haben. Ich glaube, es gibt noch ein paar kleinere, aber damit haben wir jetzt nichts zu tun.
Aber ihr startet immer von Bremen aus, oder?
Nee, von Wilhelmshaven.
Von Wilhelmshaven?
Ja.
Deshalb musst du da immer hinfahren?
Genau.
Okay. Wie ist es morgen? Musst du auch nach Wilhelmshaven?
Genau. Also es ist eine Stunde mit dem Auto, das ist relativ entspannt.
Ja. So Zug und so, es wäre sonst nicht so.
Ja, ich glaube, mit dem Zug momentan nach Wilhelmshaven geht, glaube ich, gar nicht. Also.
Wie ist der der Hafen in Wilhelmshaven so strukturiert? Ist ja schon sehr marinelastig. So
es ist ziemlich klar getrennt.
Okay.
Es gibt den Innenhafen, da ist auch unser Bauhof, dann kommt die Schleuse, dann der Vorhafen. Der Vorhafen, da ist der große Marinestützpunkt, Wilhelmshaven. Da liegen die ganzen großen Fregatten. Auf der gegenüberliegenden Seite wird momentan noch ein weiterer Kai gebaut. Da ist momentan noch nichts. Im Innenhafen liegen wir halt mit unserem Bauhof. Eine große Firma, die heißt Buscalis, die macht, die legt Seekabel und ähnliches. Und sonst sind es hauptsächlich Yachten.
Warum eigentlich Bauhof? Was heißt das?
Bauhof ist deswegen, weil da die gebaut wird, in Anführungszeichen. Also da sind die Leute, die Industriemechaniker und ähnliches, die da die Tonnen herstellen, also nicht herstellen, sondern fertig machen für den Einsatz auf See, wo Sachen repariert werden, wo halt gebaut wird.
Ja. Aber sozusagen bauen für die See.
Ja, also genau.
Spezifische Sachen. Was gibt es denn noch so, was gebaut werden muss auf See? Also so, weil ich denke jetzt so natürlich noch irgendwie an Windkraftzeug, aber das macht ja sicher nicht ihr, sondern genau. Das machen dann die Firmen. Was gibt es dann noch?
Leuchttürme zum einen, die werden natürlich nicht gebaut, sondern in Stand gehalten, wird aber auch durch uns gemacht. Und das, was mir sonst einfällt, sind tatsächlich hauptsächlich Tonnen und Feuerschiffe. Feuerschiffe sind auch was ganz Besonderes, weil es eigentlich nicht mehr wirklich einen Grund gibt, dass es sie gibt. Die stammen noch aus der Zeit, dass da wirklich eine Besatzung drauf war und die mehrere Tage oder Wochen auf einer Position lagen, wie eine Art Leuchtturm waren, wie ein mobiler Leuchtturm, der nur an der Ankerkette war. Mittlerweile sind die unbemannt. Diese haben aber den größten Wartungsaufwand, weil sie aussehen wie ein Boot, relativ groß sind, Motoren enthalten, sehr viel Technik auch für Wassermessungen, Umwelttechnik, Wettertechnik, alles.
Warum sind die noch im Einsatz? Genau deshalb? Also weil sie noch andere Sachen machen?
Hauptsächlich das, weil auf den normalen Tonnen dafür kein Platz ist. Ja, das ist der Hauptgrund tatsächlich und so viel mehr gibt es da nicht.
Aber sozusagen dieses Leuchtfeuer-Ding ist eigentlich kein Grund mehr? Also
in Zeiten von Radar und Ähnlichem bräuchte man es nicht mehr, aber es ist halt immer noch sinnvoll, das zu haben, wenn alle Geräte ausfallen, dass man natürlich trotzdem noch navigieren kann.
Wie ist so das Team bei euch organisiert? Also in welcher Ebene stehst du so und wie wird mit dir umgegangen? Was erlebst du?
Also es gibt eine klare Hierarchie schon, die vor allem herauskommt, wenn es ernst wird. Das heißt, wenn tatsächlich mal ein Einsatz ist, wenn tatsächlich was mit dem Schiff ist, dass man das Schiff verlassen muss oder ähnliches, was man natürlich hofft, was nie passiert, dann gibt es klare Hierarchien. In dem Fall stehen die Azubis, also ich und noch eine mit Azubin stehen da relativ weit unten, beziehungsweise ganz unten. Also wir befolgen Befehle. In dem Fall ganz oben steht der Kapitän, der die Gesamtverantwortung für das Schiff trägt. Danach kommt der leitende Ingenieur, also der Leiter der Maschinenanlage. Dann kommen die Offiziere, die nautischen Offiziere. Die Maschinisten kommen dann. Dann kommen die Wachgänger. Also wir haben eine ganz normale Besatzung natürlich, die einen Tag arbeitet, nachts schläft. Und dann gibt es auch noch Wachgänger, die im 6-Stunden-Rhythmus arbeiten. Die kommen dann kommen alle Schiffsmechaniker bei uns an Bord und dann kommen Koch und dann Azubi.
Du hast gesagt, es wird noch eine neben dir mit ausgebildet. Mhm. Wie ist sonst so die Altersstruktur an Bord?
Bei uns sehr, sehr jung, wobei sich das wohl erst in den letzten paar Jahren so getan hat. Von der Decksbesatzung und von den Schiffsmechanikern würde ich sagen im Durchschnitt unter 30. Vor ein paar Jahren war es wohl noch eher so Durchschnitt über 50. Da hat sich sehr, sehr viel getan. Was ich auch sehr, sehr gut finde, weil man mit einer sehr jungen Besatzung auch seine Freizeit dann auch natürlich besser gestalten kann, weil man ja einfach auch in seiner Freizeit dann mit denen auskommen muss.
Wie läuft die Freizeit ab auf so einem Schiff? Also du arbeitest sicher 8 Stunden, nehme ich an, ungefähr?
11.
11, okay.
Ja.
Und dann wird geschillt oder was machst du denn?
Ja, also unser Arbeitstag endet um 19 Uhr und dann können wir so weit eigentlich machen, was wir wollen. Natürlich nur im begrenzten Raum. Das ist teilweise mit den Leuten Gesellschaftsspiele spielen, Videospiele spielen, Filme gucken, Bücher lesen. Also man kann sich irgendwie entscheiden, ob man was mit den anderen Leuten machen möchte oder einfach für sich alleine machen kann. Weil dann geht man in seine Kammer, macht die Tür zu und dann wird man nicht gestört. Und dann kann man für sich alleine sein, kann aber genauso gut auch einfach sagen, yo, habt ihr Lust, heute was zu machen? Dann sagt man spielt irgendwie Mario Kart zusammen oder ähnliches.
Ja. Und seid ihr dann auch viel draußen? Also sicher beim Arbeiten schon, aber auch abseits davon eigentlich?
Also an Deck.
Ja, genau.
kommt aufs Wetter an.
Ja.
Also wenn so Wetter ist wie heute, Sonnenschein und es ist schön warm, dann bin ich zumindest ganz gerne auch mal draußen, auch weil draußen der Empfang besser ist.
Ja.
Kann man einfach nochmal die Sonne genießen. Aber wenn schlechtes Wetter ist, dann ist es da oben meistens nochmal ein bisschen schlechter als an Land und dann wird es auch schnell einfach sehr, sehr kalt. Und dann ist man doch lieber drin im Warm.
Gab es schon einen Punkt, wo du gesagt hast, ach, vielleicht ist doch nicht das Richtige für mich?
Nee, bisher tatsächlich noch nicht. Hat mich auch überrascht, aber bisher wird es eigentlich nur von Tag zu Tag besser.
Warum?
Einerseits, glaube ich, macht es viel die Crew, die einfach einen sehr, sehr herzlich aufnimmt, sehr bereit ist, einem was beizubringen. Und man lernt einfach die ganze Zeit Neues dazu, ohne wirklich einen Zwang zu haben, sondern man hat Routineaufgaben, die lernt man mit der Zeit, aber es kommen immer wieder neue Probleme. Auf so einem Schiff ist nie alles gut, sondern es passiert immer irgendwas. Man lernt sofort was Neues dazu, kann sofort mit anpacken. Und für mich ist ganz wichtig, dass man was anfassen kann. Und am Ende fließt die Flüssigkeit da durch und es tropft nirgendwo und du kannst es sehen oder eine Heizung wird dann warm. Das ist einfach klasse, weil man hat sofort ein Ergebnis. Und dazu kommt einfach, finde ich, was sehr entspannt ist, einfach den Abstand, den man dann von seinem normalen Leben haben kann. Es ist einfach so, jeden Tag nach Hause zu kommen, das ist nichts für mich. Und da hat man einfach Ruhe von allem, weil man kann sowieso nichts ändern. Weil man ist auf dem Schiff, man kann jetzt, egal was ist, du kannst da nicht weg. So. Und dann hat man einfach Ruhe davon, kann auch abschalten davon.
Würdest du dir vorstellen, oder kannst du dir vorstellen, auch zu sagen, ja, ich mache das doch noch länger als nur eine Woche? Also vielleicht momentan nicht, aber...
Momentan nicht. Ich habe im dritten Lehrjahr, werde ich eine große Fahrt machen müssen über meine Ausbildung. Das heißt, ich muss bei einer Reederei eine Art Praktikum machen und da dann 2 bis 4 Monate fahren. Und ich glaube, danach, wie das die Erfahrung war, wird sich das auch so ein bisschen Richtung, wie ich mir das vorstellen könnte. Es ist halt auch noch eine Frage, wie die familiäre Planung aussieht. Was hat man vor? Will man Kinder bekommen, eine Frau haben, sesshaft werden? Dann funktioniert das vielleicht nicht ganz so gut, wenn man 4 Monate weg ist.
Na gut, dann werden wir uns da nochmal unterhalten, wenn du diese Erfahrung gemacht
hast.
Und ich danke dir für deine Zeit.
Ja, sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
Ja, sehr schön.